Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Memmingen wart, in der Fußgängerzone und da einen Stand gesehen habt mit Leuten, die Bibeln verteilen. Es gibt da eine Gruppe, die das sehr regelmäßig macht. Die stehen immer in so einer bestimmten Ecke, haben so einen kleinen Stand, verteilen Bibeln und Flyer. Und ich habe schon öfter mit diesen Leuten geredet, mittlerweile nicht mehr, weil sie glauben, dass ich ein Irrlehrer bin. Und ich habe die Leute mal beobachtet. Ja. Ich hatte dann immer keine Lust mehr, mit denen zu reden, weil sie mir immer sagen wollten, dass ich kein richtiger Christ bin. Und habe beobachtet, wie sie mit Menschen umgehen. Und habe mir gedacht, was, wenn ich jemand von außen bin, der sagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich zu denen dazugehören möchte. Ja? Die sagen vielleicht gute Sachen, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich schaue mir mal an, was die machen. Da habe ich sie einfach mal beobachtet. Ja? Und habe gesehen, wie sie mit Menschen umgehen. Und ich war schockiert. Ihre Form von Liebe, die sie gezeigt haben, war, Menschen anzuschreien und zu beschimpfen. Ja, und sie sagten, das tun sie aus Liebe, ja, weil sie ja wollen, dass die Menschen gerettet werden. Liebe ist so ein Begriff, ne? Den kann man ganz schön dehnen und füllen mit allen möglichen Sachen. Und die Krux dahinter ist, es gibt keinen einzigen Menschen, der sich selbst für nicht liebevoll hält. Jedenfalls die allerwenigsten. Das ist genauso wie mit Wahrheit. Ich meine, ich bin ja immer der Gute. Ne? Das geht jedem so. Also in Politik ist das so, ja. Ich selber bin immer der Gute und die anderen sind die Bösen. Es gibt niemanden, der von sich selber sagt, ich bin der Böse. Ja? Und die anderen sind die Guten. Das heißt, die Schwierigkeit bei diesem Begriff Liebe ist, jeder nimmt sie für sich in Anspruch. Fast jeder behauptet, dass er es auslebt, dass es wichtig ist für ihn. Und viele Menschen nehmen die Liebe auch als ein Argument oder eine Rechtfertigung für ihre Taten. Übrigens auch Christen. Und ich möchte mit euch heute tatsächlich über gar keine so komplizierten Sachen sprechen. Obwohl ich glaube, dass es die wichtigste Sache der Welt ist. Nämlich die Liebe. Was ist Liebe? Na, da gibt es so einen alten Disco-Song. Ne? What is love? Baby, don't hurt me. Ja, genau. Der kommt dann nachher, nach der Predigt noch, der Song, genau. Nein. Was ist Liebe? Was ist Liebe? Und das ist gar nicht so einfach. Also, ich glaube, es ist verstandesgemäß sehr einfach. Wir werden heute uns ein paar Sachen angucken, die Schrift sagt. Aber es ist so schwierig, weil es so überführend ist. Ich glaube, Liebe überführt uns. Und es gibt so viele Schriftstellen, die wir nehmen können, die wir für uns so in Anspruch nehmen können, wo wir sagen können, die kann ich nutzen. Ja? Die kann ich nutzen auch gegen Menschen. Die kann ich nutzen, weil ich sie einhalte und der andere nicht und so weiter. Und ich sage dir eines, bei der Liebe brichst du ein. Nimm den Anspruch der Liebe Gottes in seinem Wort und du kannst es nicht für dich als eine Rechtfertigung nehmen. Du wirst es nicht schaffen. Ich glaube, wir müssen... Ah, Mikro geht wieder. Wir schauen uns ein paar Sachen an und ich habe mir ein Buch rausgenommen aus der Bibel, das sehr, sehr viel über Liebe spricht. Wir werden nachher mehr in diesem Buch noch lesen. Das ist der erste Johannesbrief. Aber wir werden uns davor ein paar andere Sachen noch angucken, die eine Grundlage sind, einfach mal um ein paar grundlegende Aussagen uns anzuschauen über die Liebe. Und wir fangen an bei Matthäus 22, wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne jetzt aufschlagen. Wenn du eine Bibel-App hast, darfst du sie auftippen. Matthäus 22, die Verse 37 bis 40, dort steht... Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hänge das ganze Gesetz und die Propheten. Wir müssen uns eines klar machen und Ich weiß, das klingt banal, aber ich sage euch eines, das ist meine persönliche Erfahrung mit mir selber und das ist meine Erfahrung mit Christen überall in Deutschland. Es ist das höchste Gebot, aber wir vergessen das. Wir nehmen alle möglichen Dinge für so wichtig und groß und setzen sie an oberste Stelle. In unserer Gesellschaft, würde ich sagen, ist zum Beispiel das ganze Sexualthema akut ein Thema, wo Kirchen so viel drüber sprechen. Sexualethisch, ne, LGBTQIA+, Homosexualität. Es wird so viel darüber gestritten, was ja alles seinen Stellenwert hat. Nur wenn Kirchen mehr darüber sprechen als über die Liebe Gottes, dann scheint es mir, als wäre das auch ihre Priorität. Das hier ist unausweichlich, unmissverständlich das höchste Gebot für uns. Das ist relativ eindeutig, oder? Es wird explizit gesagt. Es ist das höchste Gebot. Und wenn ich mich also frage, okay, wie viele Ressourcen habe ich zur Verfügung? Was sollte ich also alles tun in meinem Leben? Und ich kann nicht alles tun in meinem Leben, dann wähle ich wohl das Wichtigste, oder? Das wäre demnach die Liebe. Dieses Thema, ihr Lieben, ist das wichtigste Thema. Ich habe gestern ein Seminar gehalten in Stuttgart, in einer südkoreanischen Gemeinde. Ich habe es nicht auf Koreanisch gehalten, ich kann nur so ein paar Brocken Koreanisch, da freuen sie sich immer, ne, wenn ich reinkomme. Annyeonghaseyo, Jeongnan Daefim-ni da. Oh, toll. Viel mehr ist mein Koreanisch aber auch nicht. Und da habe ich auch mit ihnen gesprochen, habe ein Apologetik-Seminar gehalten über die wichtigen Fragen des Lebens, ne, den Ursprung, den Sinn, die Moral und den Tod. Und habe sie gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Was antworten Menschen? Und es gab alle möglichen Antworten. Ja, der Sinn des Lebens ist, viel Geld zu haben. Und der Sinn des Lebens ist, glücklich zu sein. Und der Sinn des Lebens ist, eine Familie zu haben. Und eine Person sagte, der Sinn des Lebens ist Liebe. Also wir haben so Antworten gesammelt, die halt verschiedene Menschen sagen. Und ich hielt inne und sagte, ich glaube, das ist die christliche Antwort. Der Sinn des Lebens ist Liebe. Und mit Leben meine ich nicht nur diese irdische Zeit. Wenn wir uns überlegen, was bleibt denn am Ende in der Ewigkeit? Was bleibt am Ende, wenn wir bei Gott sind? Was ist die Essenz von dem, was wir da eigentlich uns erhoffen? Dann glaube ich nicht, dass die Essenz ist, dass wir 5 Stunden am Tag in ein Horn blasen und dann auf einer Wolke schweben und irgendwie Engelsflügel haben. Ja? Sondern die Bibel beschreibt in der Offenbarung die innigste Essenz von dem, was uns erwartet. Gott wird unser Gott sein. Wir werden sein Volk sein, es wird kein Leid, kein Geschrei mehr geben und wir werden eine ewige Gemeinschaft haben. Untereinander und mit Gott. Das ist offensichtlich die Essenz von dem, was auf uns wartet. Alles andere bleibt uns nämlich außen vor. Da werden dann zwar große Bilder erzählt, aber die Frage ist, wie das gemeint ist. Aber wir kriegen nicht so viel Infos über das, was da auf uns wartet. Es wird geschrieben, da ist eine neue Erde und ein neuer Himmel. That's it. Keine Ahnung, was da drauf ist. Keine Ahnung, wie das aussieht. Ja? Das heißt, so viel wird uns da gar nicht mitgeteilt. Was da materiell auf uns wartet, wie der Tagesablauf sein wird, was wir dann für Berufe haben werden. Keine Ahnung. Aber eine Sache ist sicher. Wir werden eine innige Liebesgemeinschaft haben mit Gott. Nun ja, damit haben wir aber diesen Begriff Liebe immer noch nicht gefüllt. Jetzt wissen wir zwar aus christlicher Perspektive, Liebe ist das Allerwichtigste, aber dann schreie ich dich halt an und nenne es Liebe. Also müssen wir jetzt angucken, was sagt die Bibel tatsächlich, was Liebe ist. Und das, ihr Lieben, sollte und muss uns überführen. Also das ist nicht nur eine, wenn ihr jetzt gehört habt, oh, Dave predigt über Liebe, ach, heute wird's soft. Hat nichts mit soft zu tun. Wenn uns etwas überführen sollte in der Bibel, dann ist es die Liebe. Wenn uns etwas berühren sollte in der Bibel, dann ist es die Liebe. Wenn dich das nicht mehr berührt, wenn du als erste Reaktion bei der Liebe sagst, ach, das habe ich schon verstanden, oder ach, das ist nicht so wichtig, dann hast du ein Riesenproblem. Sage ich ganz ernst, dann hast du ein Riesenproblem. Weil das Herz Gottes ist die Liebe zu den Menschen. Wenn wir das nicht mehr haben, dann weiß ich nicht, ob wir Christus noch haben. werde ich euch zeigen aus der Bibel, okay? Damit ihr mich nicht anguckt wie LKWs. Erster Punkt. Liebe ist eine Wesensart. 1. Korinther 13. Klassischer Hochzeitstext. Ja? Manche hängen es bei sich im Schlafzimmer auf oder sonstige Dinge, ja? 1. Korinther 13. Unglaublich wichtiger Text über die Liebe. Was steht denn da? Zunächst einmal sagt Paulus in 1. Korinther 13, du kannst der geistlichste Mensch sein, kannst alles haben, jede Erkenntnis, jede Geistesgabe, wenn du keine Liebe hast, ist das alles Dreck. Das ist mal eine Aussage, oder? Und ich will, dass wir diese Aussagen heute mal für bare Münze nehmen, okay? Alle anderen Sachen nehmen wir auch immer für bare Münze in der Bibel, nehmen wir mal das für bare Münze. Wenn du keine Liebe hast, ist alles andere Dreck. Das bringt dir nichts. Wenn du die Bibel jeden Tag liest und darauf stolz bist, aber du hast keine Liebe, bringt dir dein Bibellesen gar nichts. Nichts. Nicht, es bringt dir ein bisschen was, es bringt dir nichts. Das ist eine klare Aussage im 1. Korintherbrief. Er sagt, wenn ich in Sprachen der Menschen und Engeln redete, aber keine Liebe hätte, dann wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Also auf gut Deutsch, ich könnte in den größten Geheimnissen sprechen, aber wenn ich keine Liebe habe, ist es nur Ach und Krach. Nur blim, 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 blim. Ja, wie eine Schelle. Ja. Und er sagt wortwörtlich, wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich, steht da in eurem Text, nichts. Nicht, dann wäre ich ein bisschen zu ungeistlich oder dann wäre ich halt ein lernender Christ. Er sagte, ich wäre nichts. Das ist mal eine Aussage, oder? Solche Aussagen haben wir heute mehr, okay? Nehmt die gleich mal so. Stell dir schon mal drauf ein, bei Liebe gibt es ganz oder gar nicht, ja, in der Bibel. Er sagt, wenn ich das nicht habe, wenn ich das nicht priorisiere, habe ich nichts. Und dann geht es ab Vers 4 los, weil man könnte immer noch sagen, na gut, Liebe kann ich ja selbst definieren. Leider nicht. Kommt jetzt die Definition. Die Liebe ist langmütig, ab Vers 4. Und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Und sie erduldet alles. Okay. Geht schon mal gut los. Also die Liebe ist langmütig und gütig. Das heißt, sie ist geduldig zum Beispiel, wenn man es auf Neudeutsch übersetzt. Okay. Sie ist gütig. Das bedeutet, gütig bedeutet, ich gebe dem anderen etwas Gutes, auch wenn er es nicht verdient hat. Aha. Was wir hier sehen, ist ja sehr interessant, um mal so ein bisschen jetzt ganz klein bisschen runterzutauchen. Ich mache heute nicht so eine krasse Lehrpredigt, aber so ein ganz klein bisschen. Hier wird die Liebe ja behandelt, als wäre sie eine Person. Ne? Also er spricht ja von der Liebe in einer sogenannten Personifizierung. Das kennt ihr aus dem Deutschunterricht vielleicht noch, wenn man so ein Rilke-Gedicht liest. Und dann muss man so erkennen, ah, das ist eine Personifizierung. Ja, wenn er Dinge behandelt, als wären sie ein Mensch. Das macht er hier auch. Das heißt, er sagt, die Liebe wird behandelt, als würde sie in sich selbst etwas tun und können. Wir werden gleich sehen, dass das auch stimmt. Aber zunächst einmal sehen wir hier, die Liebe ist eine Wesensart. Das ist mein erster Punkt, den ich machen möchte. Die Liebe ist eine Wesensart, die nicht beliebig ist. Ihr könnt auch andere Texte nehmen. Ihr könnt auch Galater 5 nehmen. Die Geistes- oder die Früchte des Geistes. Könnt ihr mal kurz reingucken, Galater 5. Dort sehen wir sehr ähnliche Dinge, die ebenfalls Zeichen davon sind, dass jemand liebt. Galater 5, Abvers 22. Die Frucht des Geistes ist, und mit was beginnt er? Liebe. Freude, Friede, Langmut. Aha, da haben wir wieder die Geduld, ne? Freundlichkeit, Güte, haben wir auch eben schon gehabt, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Wenn du diese Dinge liest, was macht das mit dir? Ich sag mal, was typische Reaktionen sind, okay? Es macht gar nichts mit dir zum Beispiel. Du liest das und denkst dir, ja, nette Liste. Kenne ich aber schon. Bin schon 20 Jahre Christ. Oder du liest das und denkst dir, oh, habe ich alles schon zum Glück. Okay, sind nicht so viele anwesend, die das denken, ich sehe schon. Ihr lacht, aber ganz ehrlich, im Alltag denken wir so. Kennt ihr diese Stelle, wo Jesus diese Geschichte erzählt über den Pharisäer, der den Sünder anguckt und sagt, zum Glück bin ich nicht wie der? Und das Witzige ist, wir lesen dann die Stelle über den Pharisäer und sagen, oh, zum Glück bin ich nicht wie der. Dann haben wir es vielleicht nicht verstanden. Ja? Ne? Das heißt, das machen wir im Alltag schon so. Ja? Dass wir sagen, oh, zum Glück habe ich das schon, und oh, aber der andere ja nicht. Ne? Was kann noch passieren, wenn wir das lesen? Wir sehen unsere Fehler, aber rechtfertigen sie. Ja gut, hat ja keiner. Ich kenne ja keinen, der das erfüllt. Also von dem her darf ich entspannt sein. Oder, und das passiert bei mir nicht immer, aber das ist mein Ziel, ich lese das und ich bekomme eine Sehnsucht. Oh, das will ich. Das habe ich irgendwie noch nicht. Ich habe das manchmal. Ich bin da vielleicht auch auf einem guten Weg. Aber ich will mehr davon. Ich will ein Mensch sein, von dem man sagen könnte, wir setzen statt Liebe meinen Namen. Ich bin langmütig und gütig. Ich beneide nicht. Ich prahle nicht. Ich blähe mich nicht auf. Das wäre mein Wunsch, oder? Und wenn es uns mit einer Sehnsucht erfüllt, zu sagen, davon möchte ich mehr. Ich glaube, dann haben wir schon verstanden, wie wichtig Liebe ist. Ich glaube, alles, was uns mit tiefer Sehnsucht erfüllt, hat Kraft in unserem Leben. Es können auch negative Dinge natürlich sein. Ja. Aber ich glaube, Sehnsucht ist eine wahnsinnige Kraft. Hast du eine Sehnsucht danach, ein liebevoller Mensch zu werden oder zu sein? Nicht damit andere dich loben, nicht damit andere dich sehen, nicht damit du irgendwas bekommst, sondern weil du weißt und weil du erahnst, das ist in sich selbst gut. Die alten Griechen haben schon so drei Begriffe immer wieder genannt. Das Gute, das Wahre und das Schöne. Und die Liebe ist genau das. Sie ist gut, wahr und schön. Ich glaube, sie ist die Essenz. Sie ist gut, wahr und schön. Und wenn ich Menschen begegne, die in einem dieser Aspekte herausragend sind, ich bin zum Beispiel mal jemandem begegnet auf der European Leadership Conference in Polen, wo ich einmal im Jahr bin, ich kannte diese Person nicht, und diese Person hatte aber ein prophetisches Wort für mich. Und als ich dieser Person begegnet bin, habe ich so stark eine Vaterliebe in dieser Person gespürt. Es war ein älterer Mann, wir kannten uns nicht, aber es war wie, wenn wir sozusagen Seelenverwandte sind. Ja, so hat es sich angefühlt. Eine sofortige Verbindung, weil er so eine starke Zuneigung zu mir hatte als jüngerer Kerl. Es war für mich etwas Herausragendes, was ich bisher fast noch nie erlebt habe, das so stark aus einem Menschen herausströmt bei der ersten Begegnung. Und es hat mich mit Sehnsucht erfüllt. Ich habe mir gedacht, so will ich auch sein. Wenn ich älter bin, will ich auch jüngeren Menschen so begegnen. Ich will nicht jüngere Menschen fertig machen oder mich über sie ärgern oder, keine Ahnung, ihnen weismachen, ja, ich weiß viel mehr als du, ne? Komm mal auf mein Level. Der hat nie irgendwas davon gesagt, was er erreicht hat, ich wusste nicht, wer der ist, ja. Alles, was er mir gezeigt hat, ist, er hat sich für mich interessiert und wollte mir dienen. Das hat mich total erfüllt mit Sehnsucht. So möchte ich auch werden. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte, wo wir merken, das erfüllt uns mit Sehnsucht. Und ich glaube, diese Sehnsucht kommt von Gott. Warum? Weil ich glaube, dass die Liebe von Gott kommt. Das ist mein zweiter Punkt. Also Liebe ist eine klar umrissene Wesensart. Das ist Punkt 1. Das heißt, wenn du sagst, ja, ich liebe dich doch, ja, aber du bist ungeduldig, nein, dann liebst du nicht. Wenn du sagst, du liebst, ne, ich lieb doch, aber du bist unfreundlich, du bist dafür bekannt, dass du schnell aufbrausen wirst, du bist dafür bekannt, dass du Menschen gerne an Karren fährst, nein, dann liebst du nicht. Das ist einfach ein Fakt. Sie rechnen das Böse nicht zu. Das ist das Gegenteil von bekannt dafür sein, Leuten an Karren zu fahren. Liebe bedeutet, ich kann auch einstecken, ich kann zurückstecken. Was nicht heißt, dass Liebe ist, ja, ich halte immer den Mund und ich bin immer nett. Nett ist so ein Begriff, was ist bitte nett? Ja. Ich habe gestern auch in einem Training bei den Koreanern so ein Kommunikationstraining gemacht, ja, und habe so Gesprächsfallen aufgeschrieben. Und Punkt 4 war dann nett sein. Und dann haben sie geguckt, hä, warum ist das eine Gesprächsfalle? Und habe ich gesagt, wenn du zu nett bist in Gesprächen, kann der andere mit dir machen, was er will. Weil der andere ist vielleicht nicht nett. Ja? Und dann unterbricht er dich und er entscheidet, wo das Gespräch lang geht. Und deswegen sagt die Bibel zum Glück auch, die Liebe freut sich an der Wahrheit und sie hat keine Freude an der Ungerechtigkeit. Also Liebe kann auch aufstehen und sagen, das finde ich nicht gut. Ja? Liebe hält nicht den Mund und sagt, oh ja, ich bin immer nett. Ja? Liebe und nett ist nicht das Gleiche. Freundlichkeit ist wichtig. Das heißt, ich kann hinstehen und sagen, hey, das ist nicht richtig, aber ich kann es freundlich tun. Ich kann hinstehen und sagen, das ist Ungerechtigkeit. Ich kann es sogar tun, indem ich zornig bin, aber ich kann darauf achten, nicht dem anderen das Böse anzurechnen. Sondern ich kann sagen, hey, das ist nicht richtig, aber ich sage das, damit wir auf einen besseren Weg kommen, nicht um dich zu verurteilen. Wenn du Menschen zurechtweist, warum tust du es? Tust du es wirklich, weil du willst, dass der andere weiterkommt, oder willst du ihm zeigen, dass du es besser weißt? Ich konfrontiere uns einfach mal mit so ein bisschen Fragen, okay? Ich glaube nicht, dass Jesus den Pharisäern etwas gesagt hat, damit er zeigen konnte, wie toll er selbst ist. Die anderen wollten immer zeigen, wie toll Jesus ist, und er hat es abgelehnt. Jesus wollte, dass Wahrheit auf den Tisch kommt, weil er wusste, die Wahrheit befreit. Wahrheit befreit. Und deswegen sagt die Liebe auch die Wahrheit. Nur um diesen Punkt gleich mal wegzuschieben, zu sagen, ja, geht es ja nur um immer nett sein. Nee, geht nicht um nett sein. Geht um innige Liebe und echtes Interesse für den anderen. Zweiter Punkt in meiner Predigt. Liebe kommt von Gott. Und da gehen wir jetzt mal in den ersten Johannesbrief rein, in Kapitel 3. 1. Johannes, also nicht Johannes Evangelium, ne, ist was anderes. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und ein Kapitel später, lesen wir gleich mit, Kapitel 4, ab Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind wir es auch schuldig, einander zu lieben. Liebe kommt von Gott in erster Linie. Und jetzt gibt es da teilweise sehr komische Theorien, deswegen muss man jetzt da ein bisschen drüber sprechen. Hier mache ich jetzt ein paar Lehraspekte, weil es gibt dann zum Beispiel Leute, die sagen, ja, also wirkliche Liebe kannst du nur leben, wenn du Christ bist. Und dann frage ich, okay, das heißt, ein Atheist, der sein Leben hingibt für andere Menschen, der liebt die gar nicht wirklich. Der ist eigentlich ein Egoist, oder wie? Und da sagen manche, ja genau. Nur wenn man Christ ist, kann man wirklich lieben. Ne? Weil ja die Bibel sagt, die Liebe kommt von Gott. Und wenn er Jesus nicht kennt, kann er ja nicht wirklich wissen, was Liebe ist. Jetzt sind wir im Deutschen halt so, dass wir sagen, Liebe Wir sind da sehr sparsam bei diesem Begriff. Also wir haben ganz tolle Begriffe für irgendwelche pneumatischen Funktionen, aber bei Liebe sind wir sehr sparsam, beschreibt so ein bisschen unsere Kultur. Da haben wir halt ein Wort. Ne? Wir sagen, ich liebe Pizza und ich liebe meine Frau. Selbe Wort. Ne? So. Ist zwar nicht dieselbe Kategorie, ne? Also nur um klarzustellen, meine Frau ist über Pizza. Nicht, dass jetzt hier man denkt, ne? Nicht dieselbe Kategorie. Aber es ist dasselbe Wort. Ne? Wir Deutschen sind da ganz pragmatisch. So, Liebe. Ne? Ich liebe mein Auto, ich liebe meine Frau, ich liebe Pizza. In anderen Sprachen ist das nicht so. Ja? Wir haben im Spanischen verschiedene Worte. Ne? Es gibt diesen Ausdruck, yo quiero, das ist dann schon so ein bisschen, ne? Da wird es dann schon so ein bisschen heiß in der zwischenmenschlichen Beziehung. Ne? Te quiero, ne? Das heißt dann so, ich will dich. Ne? Man kann aber auch sagen, yo amo, ja, ich liebe, oder encanto oder sowas. Ne? Da gibt es ganz verschiedene Worte, ja, die ich nehmen kann. Auch in anderen Sprachen ist das übrigens so, ja, dass es verschiedene Worte gibt für unterschiedliche Formen und Versionen von Liebe. Und in der Bibel ist das auch so. Das heißt, in der Bibel haben wir zwar in unserer deutschen Übersetzung immer Liebe, 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 aber im Altgriechischen steht da immer etwas anderes oder unterschiedliche Wörter. Wir haben 4 Grundbegriffe in Altgriechisch. 3 davon kommen maßgeblich in der Bibel vor. Und diese 4 Begriffe beschreiben, dass Liebe ja verschiedene Facetten und auch Gewichtungen haben kann. Wir haben da unter anderem den Begriff Eros, der kommt in der Bibel nicht so vor. Den können wir aber ableiten, ne? Erotik. Ne? Das heißt, da geht es tatsächlich um eine zwischenmenschliche Anziehung, ne? Eine romantische Liebe, auch eine Lust, die damit drin ist. Das ist also Eros. Wird in der Bibel eigentlich nie genannt, bei christlichen Autoren eher negativ betitelt, weil sie es meistens mit einer ungebremsten Lust verbinden. Dann gibt es Philia. Philia ist die freundschaftliche Liebe, die sympathische Liebe. Da habe ich einen Grund, den anderen zu lieben, ja. Zum Beispiel Gegenseitigkeit oder Gemeinsamkeiten, eine Beziehung, die bereits vorhanden ist. Das ist Philia. Und dann habe ich noch Storge und das ist die elterliche Verwandtschaftsliebe. Das heißt, da habe ich auch einen Grund, jemanden zu lieben, ne? Weil es zum Beispiel mein Kind ist oder weil es meine Mutter ist oder weil es meine Verwandte ist. Ja, da ist also eine natürliche Verwandtschaftsbeziehung da, wegen der ich dann diesen Menschen liebe. Das heißt, bei Eros, Storge und Philia haben wir immer einen Grund zu lieben. Und dann gibt es ein Wort, das die Bibel auch nennt. Und das Interessante an diesem Wort, das kennen die meisten von euch, weil ihr seid ja auch schon Bibelkenner, ne? Das ist ja nicht eure erste Predigt, die ihr hört, Agape. Und Agape ist sehr interessant, weil die ersten 3 Wörter, die ich genannt habe, die kennt die Antike. Und die werden sehr viel benutzt in antiken griechischen Schriften. Und dann kommt dieses Wort Agape. Und das Wort Agape wurde in der Antike eigentlich nie verwendet. Es hatte keine Verwendung. Eigentlich kommt es erst in der Bibel wirklich zur Entfaltung. Und Agape ist eine Liebe ohne Grund. Agape wird dann ausgeübt, wenn ich keinen Grund habe, den anderen zu lieben. Ich tue es einfach. Ja? Um seiner Willen. Aber ich kriege nichts dafür. Ich habe keine Beziehung zu dem. Sondern es ist eine Form der Liebe, die völlig hingebungsvoll ist. Wo ich nichts erwarten kann, darf und muss. Und jetzt dürft ihr mal raten, welches Wort hier verwendet wird. Wenn wir davon sprechen, dass die Liebe in Gott erkannt wird. Es ist die Agape-Liebe. Das ist zum Beispiel sehr interessant bei missionarischen Aktivitäten. Deswegen werden Missionare gut vorbereitet, wenn sie in verschiedene Länder gehen. Wenn du zum Beispiel in Indien in bestimmten Bereichen Leuten sagst, Gott liebt dich, dann verstehen die das eher so, dass Gott dich vergewaltigen möchte, weil bei ihnen Liebe sehr stark sexualisiert ist in diesem religiösen Kontext. Das heißt, da sollte man nicht einfach kommen und sagen, Gott liebt dich. Nein, bitte nicht. Ja? Das heißt, hier haben sie zum Beispiel eher so ein Eros-Verständnis, ja? Weil sie das von ihren Göttergeschichten kennen, dass die ständig miteinander irgendwas haben. Ja? Bei Gott ist das anders. Er nennt hier ganz bewusst diesen Begriff Agape. Und diese Form der Liebe ist also eine völlig selbst hingegebene, unegoistische Form der Liebe. Und weil diese Liebe uns gegeben wurde, sind wir befähigt zu lieben. Was heißt das? Die Agape-Liebe, glaube ich, ist in unsere Herzen ausgegossen. Die Agape-Liebe wird in ihrem Kern erkannt durch Jesus Christus am Kreuz. Deswegen müssen wir uns mit Jesus beschäftigen, um zu verstehen, was die Liebe ist. Ich glaube aber, dass nicht nur Christen die Agape-Liebe erkennen können. Aus einem ganz einfachen Grund. Zum Beispiel, weil Menschen unser Leben anschauen können und daran sehen können, was wir tun. Dann erkennen sie auch was von dieser Liebe. Hoffentlich. Oder weil der Geist Gottes nicht beschränkt ist darauf, an Christen zu wirken. Ich glaube, der Geist Gottes wirkt auch an Ungläubigen. Er zieht sie, er bereitet sie vor. Und er lässt ihnen die Möglichkeit, bereits dieser Liebe zu begegnen, dieser selbstlosen Agape-Liebe. Ich glaube, Agape-Liebe ist nicht etwas, was Christen gepachtet haben, sondern Agape-Liebe ist etwas, was man in Gott findet. Und wir haben Gott nicht gepachtet, sondern er hat uns erkauft. Das ist der Unterschied. Wir haben nicht ihn gekauft. Ja? Wir haben nicht ihn in unsere Schublade und nicht ihn einvernahmt. Er hat uns genommen. Und er will noch viele weitere in dieser Welt zu sich ziehen. Die Agape-Liebe, und so steht es dann auch in Vers 19, können wir leben, weil wir geliebt sind. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist eine so klare Aussage. Wenn du verstehst, dass du geliebt bist, kannst du lieben. Das ist eine Aussage, worüber unter Predigern so ein bisschen gestritten wird. Und ich habe damit ganz lange auch Probleme gehabt mit dieser Aussage. Du musst lernen, dich selbst zu lieben. Ich dachte mir, das braucht doch unsere Gesellschaft nicht. Wir sind doch so voll von Egoismus und Selbstsucht und so weiter, das muss man doch nicht predigen. Und ja, ich weiß, da wird immer das Gebot genannt, weil da steht ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich dachte mir immer, oh, jetzt kommt wieder dieser Aspekt. Da geht es doch gar nicht darum, dass man sich selbst lieben soll, sondern es geht doch darum, dass man andere lieben soll. Ja? Bis ich dann irgendwann eines erkannte. Das war so in meinen ersten Jahren nach meiner richtigen Bekehrung, in meinen Frühzwanzigern. Ich kann gar nicht über Liebe predigen. Ich konnte über alles Mögliche predigen. Ich konnte das Gericht Gottes auf die Erde predigen. Ja? Aber ich konnte nicht über Liebe predigen. Und ich habe mich gefragt, warum. Und das sind bei mir auch tiefenpsychologische Sachen, auch durch meine Kindheit, und weil ich da so lange in so einem Glaskasten war und keinen Mutterkontakt durch die OP und so. Ja, das sind alles Sachen, die einwirken können. Aber ich weiß bei mir, dass ich mit Liebe ein Problem habe, von meinem Naturell. Und es hat sich ausgewirkt auch auf mein Gottesbild und auf meinen Glauben und meine Predigten. Und Gott hat das gebrochen bei mir. Und er hilft mir, das mehr zu verstehen. Aber es gibt einen sehr intensiven Moment, wo ich das erlebt habe, wie er wirklich anfängt, diese Barriere der Liebe zu brechen. Und ich saß in meiner Wohnung und ich habe irgendwie gespürt, da ist so ein Knoten in meinem Herzen. Ne? Ich lese die Bibel jeden Tag, ja? Mehrere Kapitel, teilweise ganze Bücher jeden Tag. Ja? Und ich kenne die ganze Schrift und ich kann mir das sehr gut merken, aber trotzdem fehlt was. Und Gott führt mich in den Römerbrief und ich lese Römer 5, Vers 1. Darum habt ihr Frieden mit Gott durch den Herrn Jesus Christus. Und dieser Vers hat mich gebrochen, weil ich gespürt habe, ich habe keinen Frieden. Ich bin immer noch getrieben. Und zwar nicht nur durch Selbstanspruch, sondern weil ich auch das Gefühl hatte, Gott hat einen Anspruch an mich. Und ich kann weder meinen Anspruch erfüllen, noch Gottes Anspruch erfüllen. Und Gott musste diesen Stab des Treibers zerbrechen, den ich mir selbst immer geschlagen habe, ja, und mir zeigen, ich habe bereits Frieden mit Gott. Ich habe ihn bereits. Durch Jesus Christus. Nicht, weil ich heute Bibel gelesen habe. Glaubt mir eines, es gibt Tage, da lese ich keine Bibel. Klingt komisch, gell, wo ich Pastor bin. Es gibt Tage, da lese ich keine Bibel. Ich habe trotzdem Frieden mit Gott. Tatsächlich. Das ist nicht meine Handy-Ladestation für meinen Frieden mit Gott. Christus ist mein Grund zum Frieden. Christus ist mein Grund zum Frieden. Und ich lese die Bibel, weil ich es will. Weil mich Jesus zieht. Weil ich begeistert bin, zu lesen, was Gott mit den Menschen tut. Und weil ich weiß, dass das meine Nahrung ist, die ich brauche. Aber mein Frieden kommt von Christus. Und Christus lebt in mir. Ich muss glauben, dass das gilt. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Nicht, er liebt uns, solange wir ihn lieben. Das stimmt nicht. Die Bibel sagt im Römerbrief, Christus starb für sündige Menschen. Er hat die Initiative ergriffen. Er starb für sündige Menschen, die Gott nicht geliebt haben. Das ist das Wesen der Liebe Gottes. Er macht den ersten Schritt. Er hält seine Hand, auch wenn wir sie nicht ausstrecken. Die Bibel sagt im Römerbrief, auch wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Und ich durfte lernen, Liebe nicht nur anzunehmen, sondern auch predigen zu können. Und es hat Zeit gebraucht, das zu lernen, zu verstehen, was diese Liebe Gottes ist. Und um den Bogen zu spannen jetzt zu dieser Selbstliebe, ich erlebte eines. Mein Bild von den Menschen war ein falsches. Ich glaubte, alle Menschen hier in Deutschland sind im Herzen stolz und deswegen werden sie keine Christen. Das ist bei manchen ein Grund. Aber wisst ihr, was noch Gründe sind, warum Menschen nicht lieben und warum Menschen nicht zu Gott wollen? Zum Beispiel, weil sie verletzt wurden. Zum Beispiel, weil sie aufgegeben haben, weil sie verzweifelt sind. Zum Beispiel, weil sie niemals in ihrem Leben Liebe erfahren haben. Vielleicht können sie mit dem Vaterbegriff nichts anfangen, weil ihr Vater sie vergewaltigt und geschlagen hat. Das sind auch Gründe, warum Menschen nicht zu Jesus wollen. Und dieses Bild von, ja, die ganze Welt ist ja so verstockt, ja, und die wollen ja alle nicht. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Ausrede, damit wir nicht rausgehen müssen. Weil wir uns im Inneren sagen, ja gut, wird ja fast sowieso keiner sich bekehren. Wisst ihr, was ich erlebe? Menschen haben richtig Bock auf Jesus. Die haben richtig Bock auf Jesus, aber auf den echten Jesus. Menschen haben keinen Bock auf noch jemanden, der ihnen sagt, was sie zu tun haben, als erste Linie. Sie haben nicht Bock auf irgendjemanden, der von außen kommt und Moralapostel spielt. Sie haben nicht Bock auf jemanden, der ihnen irgendwas verkaufen möchte. Aber wisst ihr, worauf Menschen Lust haben? Auf Jesus. Das glaube ich. Wenn sie Jesus erkennen und die Schönheit von Jesus erkennen, in seiner unfassbaren Liebe, dann gibt es immer noch Menschen, die das ablehnen. Ja? Auch viele tatsächlich. Aber es gibt wirklich viele, die sagen, das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Lasst uns ja nicht glauben, dass diese Welt einfach nur voll ist von Teufeln und bei uns war es die Ausnahme. Lasst uns glauben, dass die Liebe Gottes für alle Menschen ausgegossen ist und dass du es nicht mehr oder weniger verdient hast, die Liebe Gottes zu erfahren und zu erleben und zu hören. Jeder Mensch soll die Liebe Gottes erfahren. Jeder. Jeder Einzelne. So viel, wie es nur geht. Und es hat mich so motiviert, ja, ins Gespräch mit Menschen zu gehen. Und ich habe realisiert, wir haben immer diesen Missionsauftrag im Kopf, der wichtig ist, wobei wir den auch verstehen müssen. Der Missionsauftrag heißt nicht, geht hin und schwafelt Leute zu, sondern Missionsauftrag heißt, lehrt sie. Ja? Das hat ein bisschen auch was mit Beziehung zu tun, hat ein bisschen was mit Zeit zu tun, ja? Sich mit Menschen zu beschäftigen. Aber ich habe gemerkt, das höchste Gebot ist nicht das gleiche wie der Missionsauftrag, also der größte Auftrag. Sie gehören zwar zusammen, ich kann nicht von Jesus erzählen, wenn ich nicht liebe. Und wenn ich liebe, dann soll ich die Menschen zu Christus führen. Aber es ist nicht in sich selbst das gleiche. Das heißt, ich kann Menschen lieben und muss nicht gleichzeitig sagen, oh oh, ich habe noch 5 Minuten, ich muss jetzt noch ihm das ganze Evangelium erklären. Das muss ich nicht, weil ich glaube, dass ich in meinem Leben dazu aufgerufen bin, die Menschen zu lieben. Und das heißt, das zu tun, was die Bibel hier sagt, ihnen freundlich zu sein, das Böse nicht anzurechnen, geduldig zu sein, ihnen das Gute zu geben und so weiter und so fort. Jeder hat da seinen Ansatz, Menschen zu begegnen, ja, und die Liebe auszudrücken. Ich zum Beispiel genieße es total, wenn ich in andere Restaurants gehe, die andere Kulturen haben. Ich bin ja total sprachen- und kulturinteressiert. Dann versuche ich irgendwie die Sprache von denen so ein bisschen zu sprechen und frage so ein bisschen nach. Und wisst ihr, was da passiert? Beziehung. Warum? Weil ich mich für den anderen interessiere. Weil ich in seine Welt komme und sage, hey, du bist ein wertvoller Mensch. Ja, ich vermittle ihm das. Hey, du bist ein wertvoller Mensch. Und ich frage nach, hey, wie sieht dein Leben aus? Und ich frage, hey, wer bist du? Ja, und ich möchte dich kennenlernen. Und jetzt bin ich dann beim Inder, ja, in Memmingen. Da isst meine Frau teilweise gerne. Dann hole ich ihr manchmal sowas abends aus Memmingen. Und dann komme ich rein und dann strahlt der andere und sagt, hey, mein Freund, ja. Und dann versuche ich meine paar Brocken Hindi auszupacken, ja. Wahnsinnig schwierige Sprache. Und da ist sofort eine Beziehung. Und ich glaube, das ist das, wie Jesus mit den Sündern umgegangen ist. Jesus hat mit denen gegessen gemeinsam. Da steht nichts drin von, er hat gesagt, jetzt machen wir eine Bibelstunde. Und wenn ihr gut mitmacht, kriegt ihr auch was zu essen oder so. Ja, so. Sondern er hat sich eingeladen in die Häuser der Menschen und hat gesagt, ich möchte Gemeinschaft haben mit euch. Und in dieser Gemeinschaft hat Jesus all das aufgedeckt, was es brauchte, um die Menschen zur Wahrheit zu führen. In diesem Kontext von Gemeinschaft, in diesem Kontext von bedingungsloser Annahme zunächst einmal, hat Jesus es geschafft, ihnen zu eröffnen, was sein Wille ist. Bei Zachäus zum Beispiel wird das sehr deutlich. Ja? Er sagt nicht, Zachäus, gut, dass ich dich gerade sehe. Ich habe hier eine Liste mitgebracht von deinen Fehlern. Ja? Sondern er sagt, Zachäus, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Darf ich bitte in dein Haus kommen? Das ist die Initiation Gottes. Die Initiative von Jesus war nicht, ich nagel eine Liste eurer Sünden ans Kreuz und stehe daneben. Jesus sagte, ich werde zu dieser Liste. Ich werde zu eurer Liste von Fehlern und nagel mich selbst ans Kreuz. Das ist Jesus. Und wenn wir sein sollen wie Jesus, dann sollten wir uns vielleicht daran ein Vorbild nehmen. Ich relativiere Sünde nicht. Aber Sünde ist ein gelöstes Problem. Ist uns das klar? Und zwar für die ganze Welt. Die Bibel sagt an mehreren Stellen, er hat nicht nur unsere Sünden vergeben, sondern die der ganzen Welt. Es muss für diejenigen, die nicht bekehrt sind, kein weiteres Opfer geschehen. Es ist bereits geschehen. Das Problem Sünde wurde gelöst. Das Problem, das die Menschen haben, ist Tod, Gottesentfremdung, Unglaube. Das ist das Problem der Welt. Das Problem Sünde auf geistlicher Ebene wurde bereits gelöst. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 16, kennen wir alle, ne? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dann geht es aber weiter. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Das ist die Krux. Die Krux ist, der Mensch muss die Entfremdung zwischen sich und Gott wieder aufheben. Diesen Schritt hat Jesus getan als Angebot, aber natürlich muss der Mensch sich in diese Gemeinschaft mit Gott begeben. Gemeinschaft ist nichts Passives. Gemeinschaft ist immer was Gegenseitiges. Ja. Und dazu rufen wir die Menschen auf, so wie auch in der Apostelgeschichte, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst es zu, dass die Versöhnung Gottes geschieht zwischen dir und Gott. Das ist der Aufruf in der Apostelgeschichte. Und dazu gehört natürlich, dass wir von unseren Sünden umkehren, dass wir unser Leben ändern. Sonst wäre es eine Farce. Ne? Also wenn ich sage, ich will Gemeinschaft mit jemandem, aber verhalte mich wie der letzte Idiot, dann will ich keine Gemeinschaft mit dem. Dann will ich vielleicht von dem irgendwas wie so ein Blutegel. Ja? Aber dann will ich keine Gemeinschaft. Gemeinschaft bedeutet auch, ich liebe den anderen. Dritter Punkt. Ich komme so langsam zum Ende meiner Predigt. Die Liebe kommt von Gott, aber die Liebe zu Gott ist nicht trennbar zur Menschenliebe. Das ist jetzt der schmerzhafte Punkt. Die anderen Sachen waren vielleicht auch schon schmerzhaft. Aber das ist so der richtig schmerzhafte Punkt. Die Bibel macht sehr klar, das Gebot aus Matthäus 22 ist nicht zwei Gebote, es ist ein Gebot. Ich lese euch ein paar Verse vor. 1. Johannes 3, ab Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Oh. Ich dachte, ich muss nur Gott lieben. Und das andere ist dann so, das kommt danach. Und das ist dann so, mal besser, mal weniger. Das Wichtigste ist doch, ich muss Bibel lesen und beten und Gott lieben. Hier steht, wenn du einen Bruder nicht liebst, bleibst du im Tod. Klare Aussage. Wollt ihr weitere Verse? Kapitel 4, Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Okay. Vers 16 im selben Kapitel. Wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich bin ja jemand, der sehr gerne Schach spielt zum Beispiel. Und jetzt könnte man ja einwenden, aha, also die Menschen sind Gott sehr wichtig. Das heißt, wir sollen das lieben, was Gott sehr wichtig ist. Okay, muss ich dann nicht von meiner Frau auch erwarten, dass sie das liebt, was ich liebe? Ne? Muss sie nicht auch Schach lieben, weil ich liebe ja auch Schach? Ne? Ist das damit gemeint? Wir sollen die Menschen lieben, weil Gott sie liebt? Aber vielleicht finde ich die Menschen ja doof. Ne? Also es gibt ja auch Menschen, die sind so ein bisschen schwierig auszuhalten und so. Also warum muss ich die jetzt lieben? Ne? Dann müsste ich ja auch sagen, dann muss ja mein Partner all das lieben, was ich liebe. Das Problem ist nur, es gibt einen ganz kleinen feinen Unterschied. Du bist auch ein Mensch. Das heißt, wir gehören einfach dazu. Wenn Gott sagt, ich will, dass du Menschen liebst und du sagst, will ich nicht, dann sagt Gott, nur zur Info, du bist auch ein Mensch. Das heißt, erstens, du willst auch geliebt werden und zweitens, du kannst dich gar nicht rausnehmen aus dieser Gruppe von Menschen. Du machst dieselben Fehler, denselben Mist, hast dieselben Gedanken, gehst genau gleich aufs Klo. Du bist ein Mensch wie alle anderen und ich gebe dir meine Liebe. Damit gibst du sie gefälligst weiter. Wir gehören zu derselben Kategorie wie alle anderen. Wir sind in uns selbst verloren und werden gerettet allein durch Jesus Christus. Der einzige Unterschied ist, wir haben die Gnade bekommen, es bereits erkannt zu haben. Das ist die Gnade. Das heißt, der erste Johannesbrief sagt, wir können nicht behaupten, es ist unmöglich zu behaupten, du liebst Gott, aber bist dafür bekannt, dass du ein jähzorniger Arbeitskollege bist. Die Bibel sagt, es ist unmöglich. Dann hast du irgendeinen Mangel an Liebe. Das heißt nicht, dass du dann gleich in die Hölle kommst. Ja? Es heißt nur, du kannst dann nicht von dir behaupten, dass du voll bist mit Liebe. Das geht nicht. Wenn du sagst, du liebst Gott, aber du bist dafür bekannt, ein Verurteiler zu sein, dann ist das gelogen. Dann ist nicht nur dein zwischenmenschliches Problem ungeklärt, sondern ganz offensichtlich laut der Bibel auch dieses Problem ungeklärt. Und je mehr wir verstehen, wie sehr Gott uns liebt, desto entspannter und leichter wird unser Herz. Wir dürfen aufatmen, oder? In unserer Schuld. Wir dürfen aufatmen in unseren Fehlern. Wir dürfen aufatmen mit all dem Mist, den wir gemacht haben. Dann lasst uns nicht die Kehle der anderen zuschnüren. Wir dürfen hoffen, dass Gott mit uns etwas vorhat und eine Zukunft für uns hat. Lasst uns das auch für den anderen hoffen. Und ja, es gibt Momente, da müssen wir ermahnen. Es gibt Momente, da sind wir auch schwach. Ja, ich meine, ich kann nicht von mir behaupten, dass ich immer liebe. Aber wisst ihr, was ich möchte? Und ich hoffe, dass ich da auf einem guten Weg bin. Ich möchte, dass das Gesamtbild meines Lebens das Wort Liebe über sich trägt. Und dass es Momentaufnahmen gibt, in denen ich das nicht tue, das weiß ich. Und ich rechtfertige es nicht. Sondern mein Wunsch ist, dass diese Momentaufnahmen aufhören. Aber am Ende meines Lebens spricht mein Leben eine Botschaft. Und diese Botschaft, wenn sie nicht die Liebe Gottes ist, dann ist meine Frage an dich, was ist sie dann? Wenn es nicht die Liebe Gottes ist, die am Ende deines Lebens die Botschaft ist, die du hinterlässt, welche Botschaft hinterlässt du dann? Und ich glaube, es gibt keine kraftvollere Botschaft als die Liebe Gottes. Von dem her möchte ich, dass das die Botschaft meines Lebens wird. Ja? Und ich hoffe, dass du diesen Wunsch auch hast. Lasst uns Liebe ernst nehmen. Und lasst uns wissen, dass alles damit anfängt, dass wir geliebt sind. Du darfst auch atmen, auch wenn du dich in dieser Predigt überführt fühlst und dann der Teufel dir einen Strick draus drehen möchte und sagt, ha, guck, du darfst dich nämlich gar nicht geliebt fühlen, weil du liebst ja auch andere nicht. Das ist falsch. Ja? Es fängt damit an, dass wir geliebt sind. Okay? Das heißt, wenn du einen Mangel an Liebe hast, ist der Weg nicht zu sagen, okay, jetzt muss ich mich mehr anstrengen, damit ich mich wieder geliebt fühlen darf. Der Anfang ist, du gehst zu Jesus und du verstehst, was Jesus für dich getan hat. Und je mehr du das verstehst und wenn das deine Lebensquelle wird, dann wirst du auch wieder lieben können. Das glaube ich. Weil dann werden deine Wunden geheilt. Dann werden deine Verletzungen geheilt. Dann kannst du Menschen loslassen, die du in Unvergebenheit hältst. All diese Dinge werden gelöst durch Christus und seinen Heiligen Geist. Und du wirst frei werden und dann kannst du lieben. Das heißt, fang bei Jesus an und du kannst lieben. Amen.